NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit einem Walzer, den sie mit uns singen, tanzen, lesend sozusagen gestalten wird. Zu Gast ist die Musikerin Sophie Hunger. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr, danke.
Ich freue mich auch sehr und ich habe wirklich sehr lange darüber nachgedacht, wie ich dieses Gespräch anfange, weil ich mir sonst immer so 2-3 Sätze zurechtlege. Und es ist mir unfassbar schwer gefallen und ich dachte, vielleicht muss ich das auch für mich am Anfang gleich mal auflösen, weil ich dich zum ersten Mal gesehen habe bei einem Konzert in Zürich 2008.
Oh.
Und ich war eigentlich bei Liz Wright im Konzert und alle sollten dann in der Pause rausgehen oder beim Wechsel sozusagen rausgehen und irgendwie kannte ich da jemanden und der meinte, du musst bleiben. Mhm. Ich so, ich habe gar kein Ticket mehr. Ja, du bleibst einfach hier drin, du musst so viel Hunger sehen.
Ja.
Und das war für mich so eine ganz neue Klangwelt, die sich da so aufgetan hat. Mhm. Und deswegen freue ich mich natürlich auch total, dass wir uns jetzt hier sehen. Das waren ja auch für dich wahrscheinlich besondere Anfänge, oder?
Ja, und besonders, wenn du dann die Jahreszahl sagst, da merke ich schnell, oh, wir bewegen uns auf die 20 Jahre, auf die 20 Jahre zu. Und das ist eigentlich fast schon verrückt, dass ich immer noch arbeite, spiele und das alles kein Ende genommen hat. Mhm. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, Lieder zu schreiben für ein neues Album, nachdem ich jetzt fast 7 Jahre kein Musikalbum mehr gemacht habe. Und es fühlt sich noch genau so an. Irgendwie der Bezug zur Musik scheint der Zeit nicht ausgeliefert zu sein.
Ja, 2006 war dein erstes Album. Also dazwischen deine Gefühle sozusagen oder deine Verbindung mit der Musik ist einfach noch so stark und unmittelbar und so kraftvoll wie vor 20 Jahren.
Ja, es scheint einfach etwas zu sein, was mich so ganz umhüllt und mich so trägt. Immer noch wie sein bester Freund oder so.
Ja. Über einen Freund sprechen wir natürlich auch in dieser Sendung. Du hast ja in den letzten 7 Jahren nichts gemacht, also keine Musik geschrieben oder nicht performt. Du bist Mutter geworden, zweifache, und du hast ein Buch geschrieben. Mhm. Und damit bist du natürlich auch heute zu Gast. Walzer für niemand, der Titel, der auch der Titel eines Songs ist, aber von deinem ersten Album. Jetzt also auch Autorin. Ist das auch was, wo du denkst, da kannst du dich drin einhüllen, in der Sprache vielleicht?
Ja, also ich glaube, ich beobachte das oft bei Musikern, dass sie immer noch so eine kleine zweite Liebelei haben. Bei manchen ist es die Schauspielerei, bei anderen ist es vielleicht der Tanz oder Malen und so. Und bei mir war sicherlich, und vielleicht hat es auch etwas zu tun mit, wie man in die Musik hineingeht, bei mir war es sicher auch viel über den Text. Also ich habe sicher auch Musik angefangen zu machen, weil ich Texte mag. Also ich wäre jetzt eine ganz lausige Instrumentalistin geworden, sicherlich. Und dann war das immer in meinem Hinterkopf, dieses Stück Walzer für niemand, ein bisschen wie ein kurzes Gedicht und dann die Idee, was wäre, wenn man das auffächert und eine Geschichte, dieselbe Geschichte, aber nicht in Gedichtform, sondern in einer Romanform erzählt. Und das habe ich dann versucht.
In diesem Buch spielt Musik auch eine ganz zentrale Rolle. Und weil du gerade das Gedicht sozusagen als Lied angesprochen hast, das passt dann auch zum ersten Song, den du dir gewünscht hast. Und wir fangen an mit einem Lied oder mit einer Künstlerin, die eben auch im Buch aufblitzt sozusagen, Lassa de Sela.
Mhm. Ja, das ist eine sehr interessante Künstlerin, also mexikanisch-kanadischen Ursprungs. Sie ist leider verstorben vor ungefähr 10 Jahren und sie hat mich wahnsinnig geprägt. Ich glaube, ich habe ganz viele so kleine Manierismen, die ich habe im Gesang, habe ich wahrscheinlich da irgendwie so auf, wie sagt man das auf Hochdeutsch?
Aufgeschnappt.
Ja. Man denkt ja immer, man ist ein Unikum, aber es stimmt ja nicht ganz. Wir alle sind ja imprägniert von den Dingen, die wir erleben, auch unbewusst. Und Lassa, glaube ich, war so meine wichtigste Gesangslehrerin. Und dieses Stück speziell ist für mich so der Inbegriff, wie ein Lied funktionieren muss. Und immer wieder, wenn ich vielleicht das Gefühl habe, ich entferne mich von der Musik und in dem Moment dann auch von mir selbst, hilft mir dieses Lied wieder, so ein bisschen zu mir zu kommen. Vielleicht wie für andere Menschen ein Gebet oder ein Foto, das sie anschauen. Für mich ist das immer con toda palabra. Wenn ich das höre, dann verstehe ich wieder, wo ich bin. So.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma.
In der Kultur à la carte, Sophie Hunger ist zu Gast mit ihrem Buch Walzer für niemand. Und ich habe schon gesagt, so heißt ja auch ein Lied von dir. Und in einer Zeile heißt es: Niemand, ich habe Geschenke für dich. Was wäre ich geworden, gäbe es dich nicht. Wer ist denn niemand?
Ja, niemand. Es ist eine ambivalente Figur. Also im Buch hat er ja sehr plastische Eigenschaften. Er hat eine Art von Körperbehaarung, bestimmte Schuhe an, eine Art, sich auszudrücken und so, und Lieblingsessen, Lieblingsbücher und so. Und dann heißt er aber niemand. Und es drängt sich die Frage auf, ob wie ernst man das nehmen soll. Mhm. Und darin steckt natürlich ein bisschen diese Grundidee, dass halt die Abwesenheit einer Person oder das Alleinesein auch eine Form von Beziehung ist und vielleicht eben auch eine identitätsstiftende Beziehung ist. Und das sozusagen total zu übertreiben und darauf herumzureiten, das ist das Buch.
Ich wollte mit der Frage auch gar nicht das Mysterium sozusagen lösen, wer ist niemand. Ich fand das nur interessant, weil ich hatte niemand als was Fluides gelesen. Also nicht als Person, obwohl es natürlich auch diese Situationen gibt, wo ich geneigt war zu glauben, es ist eine reale Person, was es ja vielleicht auch ist. Also andere mögen das anders gelesen haben. Ich mache vielleicht nochmal den Kontext auf. Also niemand ist sozusagen der Freund der Ich-Erzählerin. Mhm. Also die beiden wachsen gemeinsam auf, sie ziehen ganz oft um, so wie du es in deinem Leben auch erlebt hast. Und diese Freundschaft, diese Beziehung zu diesem Niemand ist halt total ernsthaft, aber auch doch nicht fassbar. Mhm. Und jetzt, als ich nochmal darüber nachgedacht habe und auch mir ein bisschen angehört habe, was andere Menschen über dein Buch sagen, bin ich unter anderem auf eine Diskussion gestoßen im Literaturclub, im Schweizer Fernsehen. Und wie ernsthaft da diskutiert wurde, doch, das ist eine reale Person, das zeigt sich doch an der und der Stelle. Und jemand anders, ich habe das irgendwie anders gelesen. Mhm. Also war das auch vielleicht unbewusst ein Wunsch, damit so Verwirrung zu stiften?
Ja, also ich glaube, ich muss fast darauf zurückkommen, was ich gesagt habe. Ich glaube wirklich, dass wir alle sehr stark beeinflusst sind vom Alleinsein, von dem, was wir nicht haben und dass uns das genauso formt wie eine richtige Figur oder ein Mensch und eben auch alles Beziehungstechnische darin finden kann. Ist man gut darin, allein zu sein? Löst das Positives in einem aus? Bringt es das Beste aus uns heraus? Macht es uns klein? Macht es uns Angst? All diese Dinge. Und von daher stimmt beides, würde ich sagen.
Ja, wie gesagt, wir wollen ja das Geheimnis sozusagen nicht lüften oder wie das du geschrieben hast. Trotzdem, diese Ich-Erzählerin, diese Protagonistin, sie zieht oft um. Also sie wohnt in Bern, dann wohnt sie in London, in Bonn. War da eine Einsamkeit mit diesen Umzügen für dich als reale Person, als Sophie Hunger, auch doch stark verbunden?
Ja, also ich glaube, wenn man so als Kind immer umziehen muss, dann lässt sich das schwer vermeiden. Das heißt ja dann auch immer eine neue Schule, bei mir auch oft auch noch eine neue Sprache. Also Schweizerdeutsch, Deutsch sind nah, aber es ist ja trotzdem dann anders und Englisch und so. Also es war schon, würde ich sagen, diese Brüche. Und vielleicht auch da schon hatte sowas von einer Dramaturgie, also dass das Leben aus Kapiteln besteht, dass man auch jedes Mal die Gelegenheit hatte, ein bisschen zu flunkern. Was ist davor geschehen? Was wird danach geschehen? Also so in ein ständiges Erzählen reinzukommen. Und auf eine gewisse Weise hat es vielleicht auch meinen Beruf da schon ein bisschen angefangen, dass ich mit dem Leben so... Ja, es ist sehr gestalterisch bin.
Und dann, eine Geschichtenerzählerin, eigentlich auch in deinen Liedern, oder?
Ja, oder einfach lieber mir was ausdenke, als in den Tatsachen in die Augen zu schauen. Ja.
Die beiden sind sehr eng, also diese Protagonistin und niemand. Und sie merkt aber irgendwann, dass es auch zur Obsession wird, diese Beziehung. Was ist das für ein Ablöseprozess, der da stattfindet?
Also ich glaube, ihr wird irgendwann klar, dass dieses Symbiotische, das sie hat, eigentlich zu ihrem Zerfall beiträgt und dass sie sich emanzipieren muss von niemand. Und er möchte in diesem fatalistischen, in dieser Fantasiewelt bleiben und sie möchte aber gerne sich der Realität nähern. Und so kommt es dann zum Bruch, ja.
Ein schmerzhafter Prozess oder ein befreiender?
Ich glaube, sie realisiert einfach, dass sie sich selber retten muss. Und sie bezieht sich ja dann auch immer auf die... Also es gibt ja eigentlich zwei Erzählstränge. Das eine ist diese Freundschaft zwischen der Ich-Erzählerin und niemand. Und das andere ist so eine Art Mythologie der Walser-Völker oder des Walser-Volkes, der Walserinnen. Und immer wenn sie so an diesen Bruchstellen ist, besinnt sie sich an diese mythologischen Figuren der Walserinnen, die in den Bergen gelebt haben unter lebensbedrohlichen Bedingungen, die zum Teil fast übernatürliche Kräfte hatten, also eine tiefere Körpertemperatur. Sie konnten das Gelände abhören durch so einen Klicksonar. Sie hatten ganz spezielle Medizin und es hat sowas, ja, es ist so eine ethnologische Fantasie ein bisschen. Und sie ruft dann immer diese Geisterinnen hervor, der Weiserinnen, und schafft es. Sie sieht am Horizont das Unglück kommen und sagt, nein, nein, kein Unglück, ich will zum Glück. Mhm. Und das war für mich auch sehr wichtig, dass dieses Buch, also dass die Hoffnung gewinnt sozusagen und in der Befreiung etwas sehr Positives steckt und nicht unbedingt eine Zerstörung.
Die Walserin, über die sprechen wir gleich noch. Zuerst machen wir ein bisschen Musik. Du hast Musik mitgebracht von einer jungen Stimme aus Schottland. So vielleicht.
Ja, so kann man sagen.
Jacob Allen. Ja. Don't Fall Asleep. Was ist das für Musik? Wie berührt sie dich auch?
Ja, also ich höre immer BBC Six. Das ist meine Lieblingsradiostation. Und da gibt es eine Sendung immer sonntags. Guy Garvey's Finest Hour. Guy Garvey ist der Sänger von der Band Elbow. Und ich liebe seine Sendung. Und er macht dann immer so eine Mischung aus ganz alten Songs aus der Musikgeschichte und aber immer auch ganz ausgewählten neuen Künstlern. Und dann kam da diese Musik und es hat mich sofort, ich habe aufgehört zu tun, was ich am Tun war und habe mich nur hingesetzt und bin eingetaucht und so wunderschön. Und dann habe ich sofort gegoogelt, wer ist das und auch, wie wurde das produziert, wer hat das produziert? Und dann habe ich gesehen, dass das Dan Carey produziert hat, der auch meine letzten beiden Alben produziert hat. Und es war wie so ein ganz aus der Weite, so ein Handreichen. Und er hat so tolle Produktionsideen gehabt. Das ganze Album hat Schlagwerk, aber nur mit Besen gespielt zum Beispiel. Ja, und wie die Gitarren aufgenommen sind, als würde es regnen von allen Seiten. So einfach so wunderschön. Und dann natürlich die großartige Stimme von Jacob und seine Komposition und der Text. Und ja, das alles zusammen einfach eine Riesenentdeckung für mich.
Die auch gerade schon Fan geworden sind. Am 2. November spielt Jacob Allen als Support Act von Kay Tempest in der Großen Freiheit in Hamburg. Sophie Hunger kann leider nicht hinfahren. Steht ganz oben auf der Liste, hat sie mir gerade gesagt. Aber weil du noch über den gemeinsamen Produzenten gerade gesprochen hast, wie wichtig ist so ein Produzent? Mir war das gar nicht bewusst, was der für, ja, für einen Einfluss hat auch auf eine Musikerin wie dich.
Ja, also hör zu, es gibt so viele Arten. Es gibt Produzenten oder Produzentinnen, die sitzen nur auf dem Sofa und versuchen, eine gute Stimmung zu verbreiten, während die Musiker ihren Job machen. Aha. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Rick Rubin-Approach. Und dann gibt's andere, die von A bis Z sogar die Instrumente selber einspielen und arrangieren und so. Und das muss man selber ein bisschen wissen, was man braucht. Bei jedem Album ist ja das Material ein bisschen anders oder bei mir zumindest. Und ich habe immer schon eine relativ klare Idee der Instrumentierung und der Ästhetik. Und dann bespricht man das alles und im besten Fall hat man eine gemeinsame Vision. Zum Beispiel beim letzten Album, das ist 7 Jahre her, Halluzinationen, wollten Dan und ich unbedingt versuchen, ein Album aufzunehmen. Ein bisschen absurd, also alles, was das Studio eigentlich bietet, zu unterwandern. Nämlich das Album live an einem Stück aufzunehmen. Und keine Overdubs zu machen. Also das heißt nicht nachher noch was, sondern alles, was auf der Aufnahme ist, wird live gespielt. Und die Reihenfolge natürlich bereits festhalten. Und dann das Album an einem Stück, als wäre es ein Song, eigentlich durchspielen. Mhm. Und wir fanden das irgendwie cool, weil das auch so ein Risiko hat natürlich und eine große, ja, schwierige Sache ist. Und umso mehr Spaß macht, wenn man schon ein bisschen die Nerven hat dazu. Und dann dachten wir, ja, wenn wir das so machen, dann können wir 6-mal aufnehmen, also 6-mal das Album aufnehmen und dann nehmen wir einfach die Beste. Und dann brauchen wir ja eigentlich nur 2 Tage und dann müssen wir einfach ins beste Studio der Welt gehen. Was ist das beste Studio der Welt? Abbey Road Studios, der große Aufnahmeraum. Und dann haben wir das voll durchgezogen. Und dann haben wir das Montag 3-mal aufgenommen, am Dienstag. Und dann haben wir, glaube ich, die Dienstagmorgen-Version ist das Album geworden. Mhm. Wir haben es einfach so aufgenommen und es war fertig. Und jetzt beim nächsten Album weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Aber ich habe schon ein paar Ideen. Aber dann ist natürlich auch immer die Frage, ich meine, Dan Carey jetzt als Produzent ist sehr gefragt. Und ob der dann wieder Zeit hat, das... Manchmal ist es auch ganz banal, dass jemand einfach kann oder nicht kann.
Er kann.
Ich glaube, er kann.
Wir schicken das schon mal voraus. Er kann. Aber dieses unwegsame Gelände, also etwas gegen den Strich zu machen, gerade weil es die große Herausforderung ist, die man sich vielleicht auch zutraut, die man sucht, das passt doch auch super zu den Walserinnen, oder?
Ja, die Walserinnen, das sind also ganz harte Nüsse. Die machen eh immer alles so, wie sie es wollen und auf eigene Faust und die sind unbeherrschbar.
Die Walserinnen kommen vor in deinem Buch, du hast es schon gesagt, das ist diese zweite Ebene oder dieser zweite Strang, der in Walzer für niemand in deinem ersten Roman erzählt wird. Und es sind auch immer die Walserinnen, also du sprichst ganz explizit auch von Frauen.
Ja, das war eine kleine Spielerei, es ist halt, dass man das generische Femininum nimmt und die Männer halt mitgemeint sind natürlich. Mhm. Die gibt es schon auch.
Aber die Frauen sind doch auch wahnsinnig stark in dieser Gemeinschaft, oder?
Ja, die sind sehr stark und sie leben immer wirklich sie sind immer nur am Überleben, weil sie leben über 1500 Meter, also da, wo auch keine Bäume mehr wachsen, wollen sie sein. Also sehr unwirtlich und haben auch oft, wenn man die Skelette anschaut, fehlen denen immer mal wieder ein paar Finger, weil die abgefroren sind und waren trotzdem sehr kinderreich. Die hatten meistens so zwischen 10 und 15 Kindern. Das ist so eine ganz tiefe Vitalität in diesen Geschöpfen, von der eben die Protagonistin dann immer, wenn sie einen schwachen Moment hat, zapft sie das an. Eigentlich so wie ja auch quasi religiös fast. Also Konzepte funktionieren, dass man dann über so eine, über das Aufrufen von solchen Figuren oder Geistern dann wieder selber Kraft schöpft.
Mhm. Und sie stammt auch von den Walserinnen ab, so
ja,
wie.
Ja, genau, das muss man auch noch
auch
sagen, ja.
Ja, genau. Also dieser Hunger ist sozusagen der Mädchenname deiner Mutter und sie ist, ich sag jetzt mal, eine Walserin.
Ja, genau. Sie ist eine Ultrawalserin, ja.
Warum?
Weil sie eben so dieses starke Widerständische in sich hat und sehr autonome und man kann eigentlich die Herkunft zurückverfolgen, noch heute an den Nachnamen. Das ist das Einzige, was geblieben ist. Und es ist auch sehr lustig, weil wir reden jetzt hier so, als wäre das so ein riesiges Volk. Aber das waren am Schluss waren das so ein paar hundert Leute, die aber eben auf dieser Hochebene die Alpen kolonisiert haben. ohne jemanden verdrängen zu müssen, weil da nichts war. Vielleicht ein paar Schneehasen und Alpendrohlen oder so.
Und die sich manchmal auch neue Namen gegeben haben, oder? Mhm. Also diese Neutaufe, also man hatte schon so seinen Namen und dann hat man sich einen neuen Namen gegeben. Mhm. Und da musste ich ja auch an dich denken. Also getauft sozusagen auf einen anderen Namen. Also Sophie gehört auch zu deinem Taufnamen dazu, aber du hast dich auch nochmal neu getauft.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich brauchte ein leeres Blatt. Und ich habe irgendwie gespürt, ich brauche mehr Platz. Und der erste Rufname, der war schon so voll mit so vielen Geschehnissen. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis nach einem Neuanfang. Und so kam das dann, ja. Mhm. Und jetzt, heute ist mir mein zweiter Vorname Sophie näher als mein erster Vorname.
Wir möchten auch gerne ja Musik von dir hören.
Okay.
Und 2020 hast du ein Album gemacht, zusammen mit Dino Brandau und Faber, eine Platte, aufgenommen in der Pandemie. Und so ein Kokon fast schon, war so mein Gefühl, irgendwie gebildet. Mhm. Musste das auch in dieser Zeit passieren? Also wo ja eigentlich so reglementiert wurde, ja, Nähe wurde reglementiert.
Ja, also ich glaube, wir haben schon ganz stark, das war so eine Reflexhandlung. Wir wollten dieser ganzen Kälte, zu der wir ja gezwungen waren und auch zu Recht und so.
Ja,
also aber dem wollten wir was ganz Warmes entgegensetzen. Und dann wirklich eine sehr tiefe Freundschaft, die wir drei haben, jetzt schon sehr lange, und die Möglichkeit, zusammen Musik zu schreiben, zu machen, aufzunehmen. Das ist eine der schönsten Arbeiten, die ich machen durfte im Leben. Mhm. Und es war, ja, richtig gut.
Das Album heißt Ich liebe dich,
ja.
Und wir hören Der für die Hebe.
Der für die Hebe, nur ganz fein. Mach die Tür zur hinter dir. Ich hab mich heute schon 40 Mal verliebt, aber jedes Mal in dich. Darf ich die Hebel nur noch einmal? Darf ich die Hebel, weißt, es kommt nicht mehr drauf an, was jetzt schön ist. Tut morgen weh, und so ist sie dir und je.
Darf ich die Hebe, du bist ein Sieger, macht mich bewegen, einmal du bügen und brechen zu deinen Liedern, lass mich schnufen, mach mich auf. Darf ich die Hebe, ich bin allein, schon wieder Wind, bring mich heim, ich bring dir ab, ich find kein Trost, entweder die Liebe oder der Tod.
Darf ich die Hebe, ist's vorbei, und was ist los? Es war etwas, keine neuen Bänder, keine Lockerung, nein. Jongliere Glut für mich allein. Darf ich die Hebe, sag ich's dir gleich. Eilig nicht, ach, lass mich sein. Kannst dir vorstellen, was es tut, wenn man sich nie mehr ganz näher kommt. Der Friede haben so richtig lang, ambivalent, ich lade dich an, was für ein wunderschönes Panorama, darf ich dich haben, ich geb dir alles, darf ich dich haben, so
so richtig lang. Eine Konkordanz, ich lade dich an. Was für ein Wunder, was für ein Drama. Darf ich dich haben, ich geb dir alles.
Deutsche Musik auf NDR Kultur, à la
carte. Yes, endlich.
Endlich. Endlich können wir mal schwatzen, wie uns die Schnurre gewachsen ist.
Ja, genau.
Sophie Hunger ist zu Gast. Sie hat ihr Buch dabei, Walzer für niemand und eben auch Musik. Ich habe noch mal gerade jetzt auch diesen Song, wir haben jetzt, als Musik gelaufen ist, schon ein bisschen darüber gesprochen, habe ich noch mal geguckt, auch auf YouTube. Und zum einen hast du mir schon gesagt, dass das ganz schwierig ist für dich, Videos zu drehen zu Musik. Du bist kein visueller Typ einfach.
Nein, eben, ich finde auch, es ist immer so ein bisschen ein Verrat an der Musik selbst, weil für mich war schon immer eben die Tatsache, dass man Musik nicht sehen kann, ist eigentlich die Hälfte des Witzes oder warum ich mich so wohl fühle darin, weil man aus dem Körper entflieht. Es hat nichts mehr Materielles, es ist reine Abstraktion, es ist wunderbar. Und dann sozusagen das dann zu zerstören, indem man, oder dann die Zuhörer werden sagen, oh, die Arme, wie wird sie durch die heutige Zeit kommen, wo immer alles mit Bildern sein muss. Ja, es ist nicht einfach.
Es ist hart für dich.
Es ist hart für mich, okay. Ja, ich wäre am liebsten, wir wären alles so kleine Geister, die so herumfliegen und... Aber nein.
Jetzt kommst du wieder ins Fabulieren.
Ja, jetzt komme ich wieder ins Fabulieren.
Warum ich das aber auch nochmal sage, wegen dieser YouTube-Geschichte, weil da ja immer auch diese Kommentare stehen.
Ah ja, okay. Drunter. Ja.
Ja, also ach, das war dir gar nicht geläufig, ja, wenn du dich da nicht so
nein,
interessiert.
Ich so wenig Internet wie möglich.
Okay, ich mag das ja manchmal ganz gern, obwohl es auch sehr, sehr, wirklich sehr viele gruselige Kommentare gibt. Jetzt vielleicht nicht unter diesem Song, aber auch also grundsätzlich. Aber ich fand das wahnsinnig schön, weil da stand zum Beispiel, Männer kuscheln mal öffentlich. Sehr schön, war einer der Kommentare.
Gut.
Ja, oder? Ja. Guckst du selbst so, was über dich irgendwo geschrieben wird oder wie es kommentiert wird?
Nein. Ich, aus dem Alter bin ich raus, nein. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Also sowohl das Positive wie das Negative. Man muss ja auch schauen, dass man dem Gegenstand gegenüber loyal bleibt und das kann man nur, wenn es nicht wichtig ist. Also eben und im Guten wie im Schlechten. Also sobald ich beginne, mich dafür zu interessieren, wie das bewertet wird, habe ich es ja schon fast verloren. So.
Hattest du diese musstest du dir diese Unabhängigkeit erst erarbeiten? Klingt so hart, aber vielleicht war es auch hart. Ich frage auch, weil ich hatte mir noch ein Zitat aufgeschrieben aus dem Roman auch. Also ich hätte mich gerne in Luft aufgelöst, in Luftdruck, in Schallwellen, in Frequenzen, in Musik. Also weil da auf der Bühne dieser Protagonistin auch ganz viel Scham mitschwingt, dazustehen und jetzt, also es geht auch um die Scham des eigenen Körpers oder des Nicht-Körpers, den sie noch nicht so spürt, aber vielleicht auch dazustehen und etwas zu machen, was sie einfach gut kann und dazu auch zu stehen und zu lernen, das ist mein Talent und dafür trage ich will ich eine Verantwortung tragen.
Ja, das sind sehr schöne Gedanken. Ja, ich kann das nur so stehen lassen.
Mhm. Aber es war schon ein Prozess wahrscheinlich über die letzten 20 Jahre. Oder warst du immer frei, darin auf die Bühne zu gehen? War das vielleicht genau der Moment, wo du nicht darüber nachgedacht hast, was andere denken?
Ja, ich glaube schon, dass jedes Mal, also dass für mich die Bühne so eine Magie oder eine Kraft hat, dass im Moment, wo man den ersten Schritt auf die Bühne setzt, man sich ein bisschen verwandelt, zu einem anderen Wesen wird. Zu einem Wesen ohne Biografie, ohne Maßeinheiten und so und sich eben in ein künstlerisches Wesen verwandelt, wo es ganz andere Paradigmen gibt oder nach anderen Maßstäben funktioniert, also wo die Naturgesetze ausgehebelt sind oder so. Das ist so die Vorstellung. Und ja, ich hab mich immer am wohlsten gefühlt in dieser Zwischenwelt oder in dieser traumhaftischen Welt und vielleicht nicht so sehr in der realen Welt. Ein bisschen, wusste nicht so, was ich damit anfangen soll.
Vielleicht nochmal zurück zum Komponieren, weil es da einfach auch so ein schönes Zitat gibt. Unter Liedermachern kursiert das schöne Gerücht, dass sich in jedem neuen Stück eine wahrsagerische Spur befindet. Wir können an dem, was wir schreiben, entziffern, was als nächstes in unserem Leben passiert. Das steht auch in deinem Roman Walzer für niemand. Hast du das selbst schon so erlebt?
Ja, ganz oft.
Ah ja?
Ja, ja, ganz oft. Und es geht so weit, dass wenn ich so merke, es beschäftigt mich irgendwie ein bestimmtes Wort oder ein Gedanke oder so, dann habe ich sofort ein bisschen Angst, nein, das wird jetzt, oh nein, das passiert jetzt gleich jeden Moment. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, bin ich eben wieder am Schreiben für ein neues Album und ich habe gerade so ein Stück, das ich, an dem ich arbeite, das heißt Twilight Room und es geht eigentlich um, also um den Tod, um die Vergänglichkeit, also, weil das ist ja eigentlich das Schicksal, das alle Menschen verbindet. Also auch wenn wir uns noch so uneinig sind, uns erwartet alle dieselbe Geschichte. Und da so um dieses Thema herum bin ich am Schreiben und da habe ich das so angefangen und dann habe ich mir gedacht, oh nein, ich darf auf gar keinen Fall dieses Lied zu Ende schreiben. Und habe schon überlegt, nein, nein, also wenn ich das, ja, das ist ja dann schon fast eine Provokation.
Aber es ist nicht jedes deiner Lieder in Erfüllung gegangen. Also nicht jede deiner Prophezeiungen, sage ich jetzt mal ganz salopp.
Nein, nein, es ist nicht alles in Erfüllung gegangen. Aber ich weiß nicht, vielleicht, es gibt doch sowas wie, wenn sowas in der Luft liegt, weißt du? Und du kannst es noch, das ist eigentlich das Schönste. Es gibt noch nicht mal ein Wort dafür, aber also eine Ahnung. Man hat so eine Ahnung. Es könnte jetzt was kommen. Und das, da, ich glaube, Musik entsteht genau in dem, eigentlich auch in dem Twilight, in diesem Zwischenraum, in diesem Nebel, zwischen das schon was konkret ist und noch gar nichts. Da drin bewegt sich die Musik. Und es ist ein wunderschöner Ort. Das ist auch die Ewigkeit, da ist auch da drin. Weil da in dem Ort gibt es auch kein Ende, kein Sterben, nichts. Ja.
Oh,
10 Jahren hat sich die amerikanische Band Big Thief gegründet. Wir hörten Incomprehensible, das ist auch eine Wunschmusik von Sophie Hunger, die heute zu Gast ist in à la carte auf NDR Kultur. Was verbindet dich denn mit diesem Lied oder vielleicht auch mit der Komponistin und Sängerin, mit Adrian Lenker?
Adrian Lenker, ja. Ja, Adrian Lenker ist für mich einfach die, also eine der allerbesten Singer-Songwriterinnen der Gegenwart. Sie hat auch viele Alben, Soloalben gemacht und dann, sie springt immer so hin und her zwischen mit ihrer Band Big Thief und Soloplatten. Und dieses Stück ist auf dem neuen Album, das gerade erschienen ist, von Big Thief. Und in dem Stück geht es viel um das Zeitliche und das Älterwerden und so. Und er ist einfach für mich eine der allerbesten Bands, die es gibt im Moment. Das ist jetzt schon viele Jahre. Also ich gehe auch immer, wenn die in Berlin spielen. Ich glaube, ich habe nicht ein Konzert verpasst. Ich gehöre wirklich so zu den Stalkerinnen.
Big Fan. Oh.
Ja, nein. Aber nein, ich habe wirklich, sie und Courtney Barnett habe ich, glaube ich, alle Berlin-Konzerte gesehen.
Aber Stalker sind ja ansonsten nicht so.
Nein,
also ja, ich würde dich jetzt einfach so einschätzen als vielleicht manchmal schon ein bisschen verrückte, aber nicht übergriffige Stalkerin wahrscheinlich.
Nein, ja. Ich hab ein sehr ausgeprägtes Sinn für Distanz.
Wie äußert sich das?
Ja, also zum Beispiel, wenn ich jemanden bewundere, dann ist es für mich unmöglich, die Person mit der Person zu sprechen. Und ich möchte das gar nicht, also das fände ich dann so viel zu gewöhnlich, die Leute dann zu kennen. Es würde das alles dann so banalisieren. Ich mag die Beziehungen in Distanz.
Das heißt, du sprichst sie dann auch nicht an, auch
nein,
nicht von Kollegin zu Kollegin
nein,
und so?
Die
wissen
Fall.
Auch gar nicht, dass du bei
nein,
allen Konzerten
nein, auf
warst.
Nein, keinen Fall. Ja, nein, das ist gar nicht wichtig.
Weil du jetzt nochmal vom Älterwerden gesprochen hast, von der Endlichkeit. Jetzt auch so mit zwei Kindern. Ist das ein Thema, was dich in der Lebensphase nochmal neu anspringt?
Ja, natürlich. Also ich glaube, alle, die Kinder haben, die zuhören, werden sicherlich mir einig sein, dass es ja auch ein bisschen wie eine Wiedergeburt ist, wenn man Eltern wird. Also das Leben beginnt nochmal von vorne, weil es ist so eine maximal andere Rolle, die man da einnimmt in jeder Beziehung. Nicht nur den Kindern gegenüber, sondern auch sich selber gegenüber und auch rückwirkend den eigenen Eltern gegenüber.
Ja.
Es wird, all die Spiegel verstellen sich nochmal und die größtmögliche, meiner Meinung nach, Metamorphose innerhalb eines Lebens. Oder so habe ich es jetzt erlebt.
Wenn du sagst, diese Metamorphose war für dich ja existenziell eigentlich auch oder so groß, inwiefern hat sie dich jetzt auch geprägt, vielleicht auch als Künstlerin? Ich stelle mir das nicht einfach vor. Du hast richtig viele Termine jetzt auch noch vor der Hand und das Musikbusiness ist jetzt nicht ganz so familienfreundlich, um es mal so auszudrücken.
Ich muss sagen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja in allen westlichen Ländern nicht ganz einfach und eigentlich auch ein Armutszeugnis, dass wir als reiche Nation nicht in der Lage sind, das Familiegründen zu einem positiven, nur mit Freude und Freiheitsgefühl behafteten Event zu machen. Also jetzt, ich denke, da müssen wir ein bisschen arbeiten. Aber was ich auch empfunden habe, war, es fällt mir einfacher heute, mir vorzustellen, dass ich in einem viel größeren Zeitstrahl bin. Also weil unsere Gegenwart versucht ja sehr oft, dass wir uns alle sehr stark so als Individuen anschauen und unser eigenes kleines individuelles Leben so als die ganze Welt sehen. Und ich glaube, wenn man Eltern wird, wird man ein bisschen dazu gezwungen zu erkennen, dass man nur ein Fisch in einem großen Schwarm ist, der schon seit Ewigkeiten durchs Universum schwimmt. Und man sieht sich in so einem größeren Strom. Und ich glaube, dass das sehr viel Geborgenheit auslösen kann. Und nicht Enge, sondern Geborgenheit zu erkennen, dass man zu diesem größeren Projekt der Menschheit Teil ist davon. Und gleichzeitig natürlich auch viel Verantwortung. Und man ist gezwungen dazu, sich viel mehr für die Gesellschaft zu interessieren, weil man weiß, die Kinder, die werden Teil sein der Gesellschaft. Und es ist wichtig, ob mein Nachbar, meine Nachbarin, ob es denen gut geht. Und so, also auf ganz vielen Ebenen, glaube ich, wird man dazu gezwungen, sich zu öffnen, wenn man Eltern wird. Und es hat bei mir eine sehr große Geborgenheit ausgelöst und auch ein sich nochmal neu in der Welt sehen und fühlen und auch irgendwie etwas unglaublich Schönes.
Es gibt ja durchaus auch Kritiker, die sagen, die Kleinfamilie, das ist erstens ein Konstrukt, was noch gar nicht so alt ist. Mhm. Also dieses, wir müssen alles alleine schaffen und ja. was ja auch einen Druck ausübt, auf gerade ja. auf die Eltern natürlich auch, ja. weil das werden viele auch spüren, man will es unbedingt richtig machen. Und mhm. aber was ist denn richtig? Gibt es das überhaupt richtig mhm. oder falsch in Bezug auf vielleicht eine einzelne Entscheidung? Mhm. Und sich da quasi wieder ins große Ganze zu begeben. Mhm. Also es kann ja auch einen Druck wegnehmen.
Mhm. Ja, also da kann ich halt nur sagen, 10-0 für den Kapitalismus, dass es heutzutage so ist, dass jetzt beide Eltern arbeiten müssen, weil man sich sonst keine Familie mehr leisten kann. Also müssen wir ganz viel ändern, gesetzlich mhm. ändern.
Was wäre deine Vision? Also wie könnte die Gesellschaft, große Frage, auch aussehen, wenn du jetzt nochmal fabulieren darfst?
Ich glaube tatsächlich, dass es ganz wichtig wäre, dass die Frauen mindestens so viel Einfluss haben auf die politischen Prozesse und Entscheidungen wie die Männer, auch in den Ämtern und so weiter und weltweit. Und ich glaube, solange das nicht der Fall ist, werden wir diese Probleme nicht lösen, weil die weibliche Sicht fehlt und auch die weiblichen Interessen. Und weibliche Interessen sind nun mal oft, beziehen sich auch auf das Wohlergehen der Gemeinde, auf das Wohlergehen der Familie, auf die Sorge, auf das Gedeihen und nicht auf einen möglichen Profit für einzelne Personen und so. Ja, ich würde sagen, wir müssen schauen, dass die Frauen anfangen, Macht auszuüben. Mhm. Und damit, aus meiner Sicht, würde dann folgen, dass auch all diese Themen beginnen, Macht auszuüben.
Mhm. Walserinnen werden vielleicht?
Ja, kann man leider nicht mehr werden, aber oder einfach diese Vitalität und diese Hoffnung und sich versuchen zu finden und umzusetzen.
Die ganze Welt. Also der Titel zumindest passt, aber inhaltlich weiß ich nicht so richtig. Wir hören gleich nochmal Musik mhm. von dir. In welchem Zusammenhang ist dieses Lied entstanden?
Ja, ich glaube, das entstand so aus einer Situation, wo mir klar wurde, wenn man sich so ganz obsessiv zum Beispiel auf jemanden konzentriert, dass dann diese einzelne Person die ganze Welt auf einmal wird. Und das ja eigentlich eine sehr verkümmerte Version der Wirklichkeit ist und auch überhaupt keinen Platz gibt, um sich zu bewegen oder zu atmen. Das war so ein bisschen, ja, du bist die ganze Welt.
Welt. Du bist die ganze Welt. Was werde ich tun, wenn das, was ich bin, dir nicht gefällt?
Hunger mit die ganze Welt auf NDR Kultur à la carte und eben auch zu Gast, noch ganz kurz jetzt nur, mit dem Buch Walzer für niemand, mit dem du ja auch unterwegs bist. Du hast gerade schon gesagt, 7 Jahre ist deine letzte Platte her. Zieht es dich auch wieder auf die Bühne jetzt?
Ja, also jetzt bei der Lesung spiele ich ja auch schon wieder ein bisschen. Und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt im Herbst, jetzt für die Daten, die jetzt noch kommen, dass ich auch ein paar von den neuen Songs, an denen ich jetzt gerade arbeite, dass ich das ein bisschen ausnutze, um die so, auf Englisch sagen wir dem Road Testing.
Sagen man, wir dem, die ja, Mutti.
Ja, wir sagen dem Road Testing. Also man muss die Lieder eigentlich auf Tour probieren und erst dann weiß man, ob sie was taugen oder nicht. Und also das heißt, es wird ein bisschen hybrid, eben Lesungen, aber auch ich spiele ein bisschen und ja, ich freue mich sehr.
Gab es Road-Testings, die missglückt sind?
Ja, es gab immer mal wieder Road-Testings, die missglückt
sind. Sowas liest man ja nie, oder?
Nein, genau, es ist wie beim Zusammenschnitt von Fußballspielen, sieht man nur die Tore, aber die ganzen Fehlpässe.
Super interessantes Spiel.
Das wäre mal eine gute Sportschau, wo man nur die Fehlpässe zusammenfasst.
Am 30. Oktober bist du in Hannover und dann noch kurz danach in Hamburg. Und aber auch in Wien und überall habe ich im Tourkalender gesehen bis irgendwie Ende Februar. Mhm. Wie schaffst du diesen Marathon? Wie kannst du Kraft schöpfen?
Ja,
Gehst du zurück in die Musik, auch vielleicht ins Hören oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich jetzt auch natürlich, wenn man zu Hause kleine Kinder hat, ist das Weggehen auch ein bisschen wie Urlaub.
Aber das heißt, auch manchmal schmerzt es auch.
Ja, natürlich, es schmerzt mega, aber es muss jetzt halt
aber
sein.
Aber es ist auch wie, ja.
Und ich habe auch mit einem Musikerkollegen gesprochen, neulich mit Patrick Watson. Und habe ihm so ein bisschen erzählt, wie schwer es mir fällt, da so 2-3 Tage weg zu sein. Und so hat er gesagt, nein, hör zu, alle meine Freunde, die nicht zurück in den Beruf gegangen sind, deren Kinder rufen sie nicht mehr an, jetzt als Teenager und junge Erwachsene. Und die wieder zurückgegangen sind in den Beruf, die haben ein engeres Verhältnis. Das war seine Einschätzung und es macht irgendwie Sinn, weil man darf sich nicht so völlig aufgeben. Also man muss ja auch das, was einen zu dem gemacht hat, der oder die man ist, weiteratmen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auch ein bisschen zwingt. Wenn man dazu neigt, jetzt wie ich eigentlich am liebsten immer bei den Kindern zu sein, muss man auch ein bisschen, und das hilft mir jetzt, dass ich diese Daten habe, weil sonst würde ich es nicht machen.
Ja, vielen Dank für den Besuch bei NDR Kultur à la carte. Ja, Sophie Hunger.
Danke für die Einladung, das schöne Gespräch.
Das Buch Walzer für niemand ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro. Und Sie können natürlich diese Sendung empfehlen. Sie finden sie bei uns im Netz, ndr.de/kultur. Mein Name ist Andrea Schwietzer.